Eltern wollen ja nicht nur einfach von sich aus über ihrem Kind wie Helikopter kreisen, sondern es ist auch unsere Sicherheits- und Angstgesellschaft, die das erwartet. Aussenseiter ist ein Thema, wo man immer meint, die Kinder sind halt komisch. Und ich würde aber eine andere These vertreten, nämlich, dass unser Gesellschaftssystem, Bildungssystem Aussenseiter macht oder kreiert. Das müsste sich ja dann auch ändern, das Image gerade von Handwerksberufen, die dreckige Hände machen.
Willkommen in der Widmerei. In dem Podcast, wo wir uns Menschen widmen, ein bisschen persönlicher als sonst. Mein Name ist Dominik Widmer und ich treffe mich da mit Menschen, die mich interessieren und versuche herauszufinden, warum sie so geworden sind, wie sie sind. In dieser Folge Margrit Stamm, eine der bekanntesten Erziehungswissenschaftlerinnen der Schweiz. Sie ist teilemeritierte Professorin an der Universität Freiburg. Man nennt sie auch Hochschulprofessorin im Teilruhestand, weil sie von ihren regulären Dienstpflichten befreit ist, aber immer noch weiterhin an der Uni forscht, lehrt und prüft. Und sie hat vor einigen Jahren ein eigenes Forschungsinstitut gegründet, Swiss Education, und forscht jetzt an nationalen und internationalen Bildungsthemen. Margrit Stamm hat einen hochinteressanten Lebenslauf. Sie hat erst mit 35 angefangen mit ihrem Studium und ist erst um die 50 Professorin geworden. Eine Spätzünderin, wie sie sich selber nennt. Und auch ein schönes Beispiel, wie nie etwas zu spät kann sein. Sie hat erst mit 60 angefangen, Ballett tanzen. Über ihren Werdegang haben wir geredet, über Bildungs- und Chancengerechtigkeit in unserem Land haben wir geredet, über den Leistungsdruck, über den Ausdruck Helikoptereltern und immer wieder über die Frage, wie sollte die Schule sein und wie erziehen wir unsere Kinder richtig. Ich habe es sehr erfrischend gefunden und sehr aufschlussreich und ich wünsche euch ganz viel Spass bei dem Gespräch mit der Margrit Stamm. Du hängst am Leben, du findest das Leben so schön. Was ist am Leben so schön?
An dem Leben, das ich jetzt führe, ist es so schön, dass ich frei bin, dass ich das machen kann, was ich will, dass ich noch darf arbeiten. Für mich ist das ein Glück. Mein Beruf ist für mich ein Glück. Mhm. Es ist für mich ein Glück, dass ich auch noch so viele Ideen habe. Und das Schöne am Leben ist auch, wenn ich es aufgebaut habe, jetzt mit all dem, was ich nebendran mache. Und ich, wie mein Mann und ich, wir sind schon viele Jahre geheiratet, wie wir uns ein paar Gemeinsamkeiten aufgebaut haben. Also ein Beispiel ist, dass wir den Santiago-Weg machen, also Santiago de Compostela, weißt du, der Pilgerweg.
Genau.
Aber wir machen ihn im Moment, wir haben in Süddeutschland angefangen und sind jetzt gerade in der Ostschweiz, wir machen immer in Bischofszell sind wir gerade, wir machen immer eine Etappe von ein paar Stunden und dann tun wir dort übernachten und gehen wieder heim und dann, wenn es wieder mal recht gut Wetter ist, dann gehen wir, also das nächste Mal gehen wir wieder auf den Bischofszell und laufen dann Richtung St. Gallen. Und das ist etwas, wo wir gemeinsam haben, wo uns sehr verbindet und sonst führen wir eben zwei sehr unterschiedliche Leben. Aha. Also wir haben da zwei Wohnungen und das...
Ihr wohnt in zwei verschiedenen Wohnungen?
Ja.
Immer schon?
Ja, also seit Kinder erwachsen sind, ja.
Was war der Grund gewesen?
Also der Grund war, als ich auf Freiburg bin, habe ich in Freiburg eine Wohnung genommen. Mhm. Und mein Mann ist dann mich immer am Mittwoch und am Wochenende besuchen. Und das haben wir beide sehr faszinierend gefunden. Das hat unsere Beziehung unglaublich gut getan. Plötzlich ist es wieder so kribbelig geworden und ich habe gemerkt, er leitet sich schön an, er riecht noch das Parfüm an. Und ich habe mich auch so sehr gefreut auf das. Und dann, von dort her haben wir eigentlich immer, jetzt wohnen wir in einem Haus, aber wir haben zwei Etagen und ich bin in einer und er in der anderen. Und wir sehen uns am Mittwoch. Und sonst hören wir uns auch. Manchmal treffen wir uns auch auf den Strecken oder so. Aber wir sehen uns am Mittwoch und am Wochenende.
Das sind eure Date-Übungen und Date-Tage.
Jawohl. Und ich finde, ich kann das. Aber weißt du, das ist einfach so, wie es uns passt. Und andere sagen, nein, das könnte ich nie im Leben. Mhm. Aber für uns ist das einfach super. Ich glaube auch, dass es ein kleines Geheimnis ist, dass wir doch schon manches Jahr geheiratet sind, weil jeder seine eigene Identität behalten hat. Also, weil wir nie verschmolzen sind in einer Symbiose. Oder das ist...
Haben Sie es auch geschafft, keine Erwartungen aneinander zu stellen?
Ich bin schon eine, die viele Erwartungen hat. Wir haben beide Erwartungen aneinander, aber das hast du, glaube ich, immer an einen Partner. Aber wir können sehr gut auch die Erwartungen relativieren. Und was wir sehr gut können, ist, wir tun viel streiten miteinander auch. Also es ist ja nicht so, wenn du in zwei Wohnungen lebst, dass du nur noch liebenswert bist zueinander. Aber wir können uns sehr gut versöhnen und auch sich selber relativieren. Das finde ich ganz wichtig, dass man sieht auch, was man selber, dass man selber auch ein schwieriger Mensch ist. Das sehe ich immer wieder und ich glaube, er sieht das auch immer wieder, dass man manchmal findet, also, der hat also schon Kanten und Ecken und er findet das von mir auch, aber ich finde das auch spannend eigentlich, weil man muss sich dann weiterentwickeln.
Fällt dir das leicht, dir selber eingestehen, dass du dort Ecken und Kanten hast?
Das fällt mir sehr leicht, aber weil er mich nicht offensichtlich kritisiert, sondern weil ich ihm anmerke, dass er enttäuscht ist, zum Beispiel von mir, oder dass er findet, ich rede zu viel oder ich behaupte zu viel. Und das merke ich ihm an und das, dann tut es mir leid eigentlich und dann probiere ich mich schon ein bisschen zu ändern.
Das Erfolgskonzept, verschiedene Wohnungen in verschiedenen Räumlichkeiten quasi, die komplette Autonomie zu leben in dem Fall.
Ja.
Ja, das ja. Kann man sich gut vorstellen. Und das, würdest du sagen, ist ein Erfolgs...
Für euch schon.
Für eure Beziehung ist es ein Erfolgsbeziehung.
Also ich glaube, dass es wahrscheinlich, also es gibt ja ein paar, die sogar beruflich zusammen arbeiten und immer zusammen sind und es wunderbar haben. Das kann ich mir genauso vorstellen. Aber für uns ist es jetzt einfach das Modell, das uns beiden am besten gefällt und passt. Und wo wir, auch wenn du jetzt meinen Mann würdest du gerade sofort merken, der ist ganz anders als ich. Mhm. Ist ganz ein ruhiger, überlegter, zurückhaltender. Und ich bin so eine sehr spontane, lebige, manchmal ein bisschen eben behaupte, habe ich vorhin schon gesagt. Aber wir ergänzen uns sehr gut. So, es ist ein bisschen Yin und Yang, würde ich sagen.
Wie habt ihr euch kennengelernt?
Ja, das ist eine besondere Geschichte. Er hat offenbar ist mit einem Freund an einem Sonntag, der Freund hat ein rotes Cabriolet gehabt und ich mag mich erinnern, ich bin mit meiner Schwester und ihrem Freund gewandert und bin an einer Tankstelle vorbeigekommen und dann mag ich mich erinnern, dass die zwei Männer gestanden sind und einer hat übergewunken und das ist dann mein jetziger Mann gsi und der hat den Freund von meiner Schwester, er hat den Freund von meiner Schwester kennt, hat dann gefragt, wer ich bin und dann hat er gesagt, ja, ich sei Margrit Riesen, habe ich dort noch geheissen. Und dann hat er mir einmal angerufen. Und dann habe ich gemerkt, ich bin ein Kind aus einer Arbeiterfamilie, aus einer einfachen Arbeiterfamilie. Und ich habe dann gemerkt, dass er aus einer sehr renommierten Aarauer Familie kommt, wo im Günhardt gewohnt hat. Das ist wieder Zürichberg von Zürich.
Okay, ja. Und du bist im Schachen aufgewachsen?
Im Schachen aufgewachsen. Das war noch ein Arbeiterquartier gewesen. Und das hat mir grosse Sorgen gemacht. Oder? Weil ich dachte, wenn der mich sehen und dann kommt der zu uns heim. Und wir haben in einer Dreizimmerwohnung gelebt mit zwei Kindern und die hatte kein eigenes Zimmer und auch keinen Schreibtisch gehabt. Auf dem Schreibtisch ist die Strickmaschine von meiner Mutter gestanden. Oder? Und er hat dann das offenbar faszinierend gefunden. Mhm. Auch Reste zu essen. Wir haben immer Reste gegessen. Das hat er geliebt.
Das ist eine andere Welt, die er kennengelernt hat, würdest du sagen?
Er hat eine andere Welt kennengelernt, wo ihm gar kein... Er hat das bestens gefunden. Ich habe natürlich auch eine total andere Welt kennengelernt, weil in dieser Familie ist man am Mittagstisch gesessen mit Silberbesteck. Und man hat geredet miteinander. Bei uns hat man nur gegessen und geschwiegen. Und man ist sitzen geblieben nach dem Essen. Und sie haben unterschiedliche Meinungen gehabt, haben die diskutiert. Und bei uns daheim hat man eben geschwiegen. Oder eben, ich war sehr vorlautes Kind und habe dann manchmal auch irgendetwas gesagt, was wir in der Schule durchgenommen haben. Zum Beispiel, ich mag mich erinnern, dort war der Sechstagekrieg in dieser Zeit. Und da hat es immer Krach gegeben. Also, weil ich so provokativ war. Hm. Und dann sind wir meistens vom Tisch weg. Einfach im Krach, oder? Mhm. Und in dieser Familie habe ich auch gehört, wie die reden, oder?
Dort hat man keinen Krach.
Ja, also weißt du, ja, dort hat man, sie haben schon, aber sie haben nicht Krach gehabt, sie haben sich widersprochen.
Sie haben Meinungsverschiedenheiten
gehabt. Meinungsverschiedenheiten gehabt, genau. Aber weißt du, was für ein Niveau, Sprachniveau die hatten? Da habe ich dann schon gemerkt, dass mein Wortschatz bescheiden war.
Aus wissenschaftlicher Sinn, Margrit, wie fest beeinflusst das normalerweise wissenschaftlich gesehen eine Karriere von einem Menschen, je nachdem, wie man gerade aufwächst?
Sehr stark in der Schweiz. Also es ist die soziale Herkunft spielt die grösste Rolle für Bildungsungerechtigkeit. Es sind Kinder aus Arbeiterfamilien oder Kinder aus einfachen Familien mit Zuwanderungsgeschichte, die kommen x-mal weniger ins Gymnasium oder machen eine akademische Laufbahn. Das ist in vielen Studien erwiesen. Ich bin aber das war schon sehr viel gewesen. Ich bin Lehrerin geworden, habe ein Lehrersemi gemacht. Das ist eigentlich nicht selbstverständlich gewesen. Aber dass ich nachher so eine Karriere eingeschlagen habe oder ja, überhaupt erreicht habe, das hängt sehr mit meinem Mann zusammen, der mich enorm unterstützt hat und mir eigentlich ist der erste Mensch gewesen in meinem Leben, der mir gesagt hat, ich sei gescheit. Und vorher bin ich immer die gewesen, die das Gefühl hatte, ja, also, aus mir wird ja nicht so viel, wenn ich ja aus so einer Familie komme, oder?
Das ist tatsächlich etwas gewesen, was bei dir von klein auf mitgeschwungen ist, dass du das Gefühl hast, aus mir wird nicht so viel.
Ja, also meine Mutter hat immer sehr darauf beharrt, dass sie mir sagen, wir sind nur Arbeiter. Du musst nicht meinen, du seist mehr. Weil ich bin sehr eine ehrgeizige, fleissige Schülerin gewesen. Und ich glaube, sie hat irgendwie Sorgen gehabt. Ich hebe dann irgendwann ab nach oben. Und das ist in mir eingeimpft worden. Wir sind nur Arbeiter. Oder? Und ich habe mich auch als Arbeiterkind gefühlt und habe Hemmungen gehabt, eben auch andere Kinder zu uns einzunehmen, weil sie gesehen haben, dass wir in einer so engen in engen Wohnverhältnissen gelebt haben.
Wir haben uns kennengelernt, Margrit, an einem Podium, wo es darum gegangen ist, um Chancengerechtigkeit miteinander zu diskutieren. Und ich habe dann auch herausgefunden, dass es einen Unterschied zwischen Chancengleichheit und Chancengerechtigkeit gibt. Also Chancengleichheit ist, alle haben die gleichen Voraussetzungen.
Genau.
Chancengerechtigkeit heisst, man schaut eben, dass die ein bisschen kleiner sind in der Turnhalle, dringend ein bisschen weiter oben runtergelassen werden, dass sie genau aufmögen und die Grossen natürlich nicht die gleichen Bedingungen brauchen.
Ja, sehr gut. Da hat ja Priska Seiler-Graf hat das gute Beispiel gebracht, wo man sich gerade genau bildlich kann vorstellen kann, was der Unterschied ist. Ja.
Würdest du sagen, du bist ein Beispiel?
Nein, für die Chancengerechtigkeit. Also, das würde ja bedeuten, dass man eben Unterstützung überkommt, zusätzliche Unterstützung, die zum Beispiel ein Kind hat aus einer Akademikerfamilie, wo ja Unterstützung von den Eltern hat, ganz einen anderen Wortschatz hat daheim und so weiter. Mhm. Nein, aber ich bin unglaublich fleissig gewesen und habe mir alles erarbeitet und wir haben vor 3 Jahren eine Studie gemacht von Arbeiterkindern, die ans Gymnasium gekommen sind und dort, in dieser Studie sieht man klar, dass es mindestens ein Viertel oder sogar ein Drittel von denen eben so mit Fleiss, mit Ehrgeiz, mit Zielorientierung das erreicht haben. Also das ist, ich sage dem auch Bildungsresilienz. Also dass du weißt, du musst selber an die Säcke. Du hast niemanden, der dich unterstützt. Und ich bin kein Kind für Chancen, also eine Verwirklichung von der Chancengerechtigkeit. Das bin ich nicht. Aber ich bin ein Kind, wo man eigentlich, oder ich bin ein Kind gewesen, man sagt ja immer, sagen politische Personen sagen das häufig, jeder und jede ist des eigenen Glückes Schmied. Mhm. Es kann jede alles erreichen, wenn sie will, was ja so nicht stimmt. Aber ich bin ein Beispiel davon, dass man mit Ehrgeiz und mit Fleiss kann etwas erreichen. Aber ich habe ein paar Mal versagt, also bin ein paar Mal gescheitert, bin zum Beispiel das erste Mal bin ich nicht ins Semi gekommen, also habe ich die schriftliche Prüfung nicht bestanden. Und
was sind die Reaktionen gewesen, gerade jetzt von deiner Mutter, die gesagt hat, du musst gar nicht meinen, dass du...
Ja, ich glaube, sie wäre noch froh gewesen, wenn ich dann eine Lehre gemacht hätte.
Ja.
Aber ich habe dann bei der mündlichen Prüfung habe ich sie dann bestanden bis Semi und bin eine begeisterte Lehrerin gewesen für ein paar Jahre. Ja. Aber eben, ich will auch sagen, dass ich das Scheitern auch kenne. Ich bin später noch gescheitert, als ich Kinderpsychologin werden wollte, beim CG Jung-Institut. Dort hat man mich nicht aufgenommen, weil man gesagt hat, ich sei zu wenig reif mit 35 und zwei kleinen Kindern. Und einmal bin ich auch gescheitert bei der Habilitation. Also die Habilitation ist ja eigentlich das Billett, damit man eine Professur kann übernehmen kann. Mhm. Und ja, ich bin zwar nicht richtig gescheitert, aber fast richtig. Mein Mentor, als ich die erste Fassung von meiner Habilitationsschrift abgegeben habe, du musst dir vorstellen, das ist einfach eine sehr umfassende Doktorarbeit, hat er mich zu sich ins Büro gekommen und hat gesagt, Margrit, was du schreibst, ist langweilig.
Mhm.
Und ich hatte so gekrampft und er sagt, das ist langweilig, so kannst du das nicht machen.
Langweilig, das ist es auch
noch. Und dann bin ich heim und dann 3 Monate nichts mehr gemacht und dachte, jetzt höre ich auf.
Ja. Also.
Und dann habe ich nach 3 Monaten wieder angefangen, weil er hat mir gesagt, du musst die Arbeit ganz anders aufbauen. Du musst, in dieser Arbeit musst du mit einem Problem einsteigen. Du kannst nicht mit der Geschichte, das ist um Evaluation gegangen, du kannst nicht mit der Geschichte von der Evaluation einsteigen, du musst mit einem Problem einsteigen. Und dann habe ich die Arbeit wirklich anders aufgebaut und dann ist sie super gut rausgekommen und super angekommen.
Das ist noch interessant, dass man auch in der Wissenschaft so Techniken von Storytelling muss anwenden muss.
Ja. Ja.
Oder dass man zuerst quasi die Herausforderung klarstellt, dass, genau. dass der Mord zuerst passiert, ja. wie im Krimi.
Genau. Ich habe das übrigens, ich habe sehr viel gelernt darin. Ich habe nachher auch angefangen so schreiben und heute alle meine Kolumnen schreibe ich so, dass ich eigentlich mit der Tür fallen ins Haus eintreten, also dass ich wirklich mit einem Problem oder mit einer Begebenheit oder so anfange. Also ich habe durch das erste Scheitern habe ich sehr viel für mein Leben eigentlich gewonnen, aber es war hart gewesen und ich will das nur auch erzählen, weil man immer meint, wenn man meinen Lebenslauf anschaut, sagt man, das ist ja unglaublich, was du erreicht hast.
Mhm.
Und das dunkt mich auch. Aber es sind so Mosaiksteine, die ein Bild ausmachen. Und eigentlich gehört eben das Scheitern auch dazu. Also das Scheitern, ich weiss, was das heisst, wenn man nicht reüssiert.
Was ist das Unglaubliche an deiner Karriere im Sinn von, was ist anders gelaufen als bei anderen Karrieren?
Also von mir hat man das ja gar nie erwartet. Ich bin ja Lehrerin gewesen. Dann habe ich sehr früh geheiratet, habe für uns beide verdient. Also mein Mann hat studiert und ich habe für uns beide verdient. Und dann habe ich dann 2 Kinder bekommen und bin Hausfrau gewesen und bin Frau Doktor gewesen. Also, weil er ist Ohren-Nasen-Halsarzt und früher hat man den Frauen von den Ärzten Frau Doktor gesagt. Und man hat immer gesagt, grüezi Frau Doktor Stamm, grüezi Frau Doktor Stamm. Das hat mir so auf den Keks gegeben. Und dann hat man nie erwartet, dass eine Frau, das musst du dir vorstellen, das war in den 80er und 90er Jahren, dass eine Frau von einem Arzt nachher geht studieren. Das hat man eigentlich nicht gutiert. Und dass ich nachher bin studieren und dann noch ein Diss angehängt habe und dann Mentor hatte, habilitiert habe auf Freiburg bin, das ist das Besondere an der Karriere. Das ist völlig unerwartet. Ich bin auch sehr atypisch. Oder? Ich bin auch erst mit 50 Professorin geworden.
Was war es für dich, dass du gefunden hast, so, und jetzt fängt die Karriere an?
Ich war einfach ein sehr fleissige, sehr ehrgeizig, aber eine, die einfach nach diesen 8 Jahren ausschließlich Familienfrau bin ich wirklich ein ausgerechneter Schwumm gewesen. Und habe gedacht, also was, jetzt muss ich irgendetwas machen. Und dann wollte ich eine Kinderpsychologin werden. Ich habe eine Lehranalyse gemacht bei einer Jungianerin, 100 Stunden. Mein Mann hat das gezahlt, das war nicht ganz billig gewesen. Und dann habe ich mich angemeldet für das Assessment, dass ich könnte Kinderpsychologin werden. Und dann, ich habe es vorher schon gesagt, hat man mich nicht aufgenommen. Mhm. Und die Analytikerin hat mir gesagt, geh doch studieren. Die war es, die nachher gesagt hat, geh doch studieren. Und ich habe mir das überhaupt nicht zugetraut. Das wäre mir nie in Sinn gegangen, studieren. Aber dann und dachte, wenn die das sagt und die kennt mich jetzt ein bisschen, dann gehe ich studieren und dann bin ich studieren.
Und dann ist irgendwie das Feuer davon
sehr, ja.
Entdecken.
Zuerst habe ich ein Semester Psychologie studiert und dann habe ich erst dann gemerkt, das darf ich fast nicht sagen, dass man auch Erziehungswissenschaften studieren kann. Das habe ich dann gar noch nicht gewusst oder gemerkt. Gewusst,
dass das eine Wissenschaft ist?
Ja, ich habe einfach gedacht, Pädagogik, das ist doch irgendwie so Lehrseminar oder so. Und dann, dort hat es mir wirklich den Ärmel reingenommen. Und dann bin ich wahnsinnig begeistert, die Studentin wurde. Ich habe viele jüngere Leute kennengelernt. Die sind alle 10 Jahre oder noch mehr jünger gewesen als
ja,
ich.
Klar, ja.
Und wir sind sehr gute Truppe gewesen. Und ja, und dann bin ich auf dem Pfad gewesen.
Gibt es Vorteile, wenn man älter ist im Studium und grundsätzlich?
Also für mich ist sehr gut gewesen, älter zu sein, weil ich dann gewusst habe, dass ich das will.
Ja.
Weil an der Uni sieht man es ja häufig, wenn 19, 20-Jährige an die Uni kommen und zum Beispiel in die Erziehungswissenschaften kommen, dann sagen viele, ja, ich will etwas mit Kind machen und jetzt komme ich mal Erziehungswissenschaften studieren. Und sie merken dann, dass Erziehungswissenschaften gar nichts direkt mit Kind zu tun hat und sind dann fast ein bisschen enttäuscht und haben einfach kein Ziel.
Ja.
Und ich hatte ein klares Ziel. Und das Zweite war, dass es für mich eben auch gäbig war, weil mein Mann dann ist mir sehr entgegengekommen und hat als Arzt eben seine Zeit können einteilen können. Arzt in eigener Praxis hat den Mittwochnachmittag frei gemacht, ist über den Mittag heim kochen. Und ich war an der Uni gewesen, und das ist in Aarau, wo dazumal ein konservatives Städtchen war, ist das gar nicht gut angekommen, dass der Doktor Med hat müssen heim kochen, zu Mittag machen, oder? Und sie geht studieren.
Wird die Frau sich da verwirklichen?
Ja, genau. Die meint jetzt, sie müsse noch, oder?
Und, das ist ja verrückt.
Und dabei, er hat gesagt, dass sie eigentlich für ihn sei das dort auch eine ganz wichtige Zeit wurde, weil er alleine mit dem Kind war. Weil er hat können schalten und walten, wenn er wollte. Ich war froh, dass ich nichts haben müssen sagen, wenn er etwas machen muss.
Mhm.
Und das ist auch eine wichtige Grundlage für die Vater-Kind-Beziehung, glaube ich. Also, und heute ist es natürlich so, dass alle sagen, das ist super, dass du bist studieren und das ist super, dass er so eine Teilzeit eigentlich er hat voll geschafft, aber er hat anders geschafft, dass er eben Familie daneben auch oder auch Familienmann Mensch sein. Heute sind alle hin und weg, aber es war eine harte Zeit, also, wo man mich da als Papagei angeschaut hat. Oder?
Papagei?
Einfach so ein farbiger Papagei, wo man es immer zu auffallen.
Ja, ist das damals schon eine Sehnsucht gewesen, nach einer Zeit, wo man sagt, es ist gut, dass das so ist? Oder hast du das gut können auch an dir abprallen lassen, was die Leute gesagt
haben? Also ich hatte halt eine grosse Unterstützung gehabt, von meinen Leuten an der Uni. Ja. Und von meinem Mann und von meiner Familie natürlich nicht so und von seiner Familie auch nicht so, aber sie haben es toleriert. Aber mein Mann war sehr stolz gewesen. Das kann man sich, es fragen mich viel. Auch ich habe ja meinen Mann überholt. Oder er ist Dr. Medden, ich bin Professorin. Mhm. Und es fragen mich so viel, wie hat er das erträgt, wenn ein Mann überholt wird von der Frau, oder? Das ist schwierig für einen Mann. Also viele sagen, es ist schwierig. Und er hat gar nie ein Problem gehabt. Er hat sich sonst verwirklicht. Er war Militärpilot gewesen, er war Jäger gewesen, und er hat sich so und eben im Mediziner gewesen. Er hat immer mich von A bis Z unterstützt. Hm. Ich glaube, manchmal, als ich auf Freiburg bin, das hat er gesagt, da hat er Bedenken bekommen. Denkt, jetzt geht sie auf Freiburg und dann trifft sie dort einen anderen Prof. Und dann, aber wie? Ich lache immer, weil ich bin auf Freiburg 60 Stunden in der Woche krampf. Ich hatte gar keine Zeit gehabt, zu schauen, was da für andere Männer hat. Also
es scheint, das hättet ihr in eurer Beziehung sehr fest euch ein Ego im Griff.
Ja. Ja. Schon nicht immer, aber schon. Mehrheitlich schon.
Jetzt vorher von Chancengerechtigkeit gehabt. Was muss denn in unserer Gesellschaft passieren, dass solche Karriere, wie sie du lebst, und jetzt kannst du davon erzählen, noch mehr passiert? Oder anders gesagt, dass alle, die Gerechtigkeit haben, Möglichkeiten haben, eigentlich, dass wirklich das stimmt, dass man sagt, es könnte ja in der Schweiz, kann man schon, wenn man will.
Genau. Also, es ist ja, ich würde jetzt falsch verstanden, was ich jetzt sage, wenn man meint, ich will jetzt möglichst alle Kinder aus einfachen Verhältnissen ins Gymnasium schicken und die Matura-Quoten erhöhen. Das meine ich überhaupt nicht. Sondern ich meine, dass mehr Neigungen und Fähigkeiten sollten im Mittelpunkt stehen. Und Arbeiterkinder oder eben solche aus einfachgestellten Familien, aus anderen Kulturen, die interessiert sind, die begabt sind, intellektuell begabt sind, die müssten eben mehr chancengerecht behandelt werden. Das heisst, man müsste denen zusätzliche Unterstützung geben, damit sie sich können entfalten. Also das heisst zum Beispiel, dass sie Mentoren haben oder dass man ihnen eine besondere Förderung zuteil kommen lässt, wenn es ums Gymnasium geht, dass sie einfach eine Unterstützung überkommen, dass sie eine intellektuelle Laufbahn können machen, wenn sie begabt sind und interessiert sind für das. Und umgekehrt finde ich aber, dass auch, man muss auch über die gut situierten Kinder reden. Die haben nämlich auch nicht immer so einfache Situationen, weil man von ihnen häufig selbstverständlich erwartet, dass sie ins Gymnasium gehen. Mhm. Obwohl viele von denen, also so zeigen es zumindest unsere Studien, viele von denen eigentlich sehr gerne auch eine Lehre würden machen. Aber man sagt dann, die Eltern sagen dann häufig, mach jetzt erst Matur, dann hast du etwas und dann kannst du immer noch schauen, was du machen willst. Also ich finde, man muss nicht eine höhere Anzahl oder eine höhere Matura-Quote haben, sondern man müsste viel mehr auf Neigungen, Fähigkeiten und Interessen schauen. Mhm. Und eben so Kinder aus einfachen Verhältnissen auch ermuntern. Was ich in meinem Buch, das ich zu diesem Projekt geschrieben habe, was ich dort ausführlich darlege, ist diese Aufstiegsangst, wo ganz viele Kinder aus einfachen Verhältnissen haben, dass man sich das nicht zutraut, dass man das Gefühl hat, ich kann das nicht, die anderen haben Eltern, die ihnen helfen können, dass man nicht an die eigenen Fähigkeiten glaubt. dass man Selbstzweifel hat und dass die Eltern eben einem das auch immer wieder sagen, wir können dich nicht unterstützen und du musst selber schauen, dass du vorwärts kommst und überhaupt ist das nötig, oder?
Ja,
also
ja.
Viele Eltern sagen, wieso in einem Gymi dort eben...
Die lernen ja nicht arbeiten.
Genau, die lernen nicht arbeiten. Was machen die den ganzen Tag am Schreibtisch?
Ja.
Und dann haben sie noch 12 Wochen Ferien, oder? Also was machen die denn?
Mhm. Ja, ja, mit und dieser Haltung wachsen wir
genau,
dann auf, oder?
Genau.
So bist du auch aufgewachsen.
Ja, und so bin ich auch aufgewachsen. Und ich denke, Haltungen, das ist das Zweite, was sich müsste ändern. Es sind nicht nur Massnahmen, sondern auch die Haltungen, dass man in einem Kind aus einem einfachen Milieu etwas zutraut. Und dass man sein Potenzial probiert zu sehen. Und nicht nur Defizit. Ich habe vorhin den Wortschatz erwähnt, die Sprache. Ich habe auch eine einfache Sprache gehabt. Ich habe mir den Wortschatz angeeignet. Erst nach 20. Ich habe mir Listen gemacht mit Wörtern, wo andere gebraucht haben, bei Heiko schauen, was das heisst. Also zum Beispiel ein Wort, das ich mich erinnere, wo in der Familie von meinem Mann, wo wir erst befreundet waren, wo sie gebraucht haben, das Wort, das ich nicht gekannt habe, das war implizit.
Implizit.
Implizit. Und da habe ich gedacht, was ist das? Und habe das aufgeschrieben. Und so habe ich mir daheim Wörter angeeignet. Oder? Ich glaube, Haltungen von Lehrpersonen, dass sie einen positiven Blick haben auf solche Kinder und vor allem, dass sie ihnen nicht sagen, los, wenn du ins Gymi gehst, ist das zu streng für dich, es kann dir niemand helfen. Sondern, dass man sagt, du schaffst das, ich unterstütze dich.
Ja.
Das ist etwas so Wichtiges. Oder die positive Verstärkung.
Eben so das Mentoren-Denken, so wie du selber auch gesagt hast, du hast jemanden an deiner Seite, nicht der einerseits dein Partner, der an dich geglaubt hat, andererseits eben jemand aus der Schule, der gesagt hat, mach jetzt das und ich unterstütze dich. Ich könnte mir aber vorstellen, dass ganz viele Lehrpersonen da aussen das wirklich auch machen und versuchen. Ja. Und
also in unserer Studie sind es mindestens 30% der Lehrerinnen und Lehrer gewesen, also immer aus der Sicht von denen, die wir befragt haben, die eben eigentlich ins Gymi gekommen sind und heute etwa 30, durchschnittlich 30 Jahre alt sind, die haben gesagt, ich habe einen Lehrer oder eine Lehrerin gehabt und die ist sogar zu meinen Eltern heim und hat die Eltern überzeugt, dass sie sollen bitte ja sagen, dass ich ins Gymi gehe. Also es gibt eindeutig nicht wenige Lehrpersonen, die sich um das bemühen. Aber es ist trotzdem noch relativ stark verbreitet, dass man halt einfach die Eltern, die unterstützenden Eltern, dass man das als Argument nimmt, wenn es um eine höhere Ausbildung geht, dass man sagt, man tut ja auch die Eltern, die Schule tut ja eigentlich die Eltern einfach halb verpflichten, dass sie kann unterstützen und dass sie hilft, Referat vorbereiten und so weiter. Und das finde ich nicht in der Ordnung, dass man die Eltern quasi als unterstützende Hilfestellungen implizit oder explizit einschliessen.
Das findest du nicht in der Ordnung?
Nein,
bei den Hausaufgaben helfen wäre eigentlich...
Ja, das ist ja nett, wenn das stattfindet, aber du musst dann auch schauen, man müsste dann das berücksichtigen, wie dann eine Leistung oder eine Prüfung oder eine Note zustande kommt. Die daheim Hilfe und Unterstützung haben, wo die Eltern wissen, wie man PowerPoint-Folien macht für ein Referat, die haben einfach einen Vorteil.
Hm.
Und die, auch jetzt zum Beispiel mit der KI, ist das genau das Gleiche. Die Eltern, die den Kindern können zeigen, wie man mit der KI arbeitet, die haben einen Vorteil. Aber Noten sind nachher oder die Noten werden nicht berücksichtigend oder in Bezug auf die Unterschiede, die daheim herrschen, nachher erteilt oder Beurteilung.
Also wenn wir über Chancengerechtigkeit reden, müssen wir eigentlich auch darüber reden, dass wir anhand von dieser sozialen Herkunft anders müsste behandelt werden.
Ja, also ich finde schon, eben nur wir sagen ja, jetzt ist gerade eine grosse Debatte über die Sprachfähigkeiten von kleinen Kindern, wo man ja sagt, die reden immer weniger gut Deutsch Oder sie haben den Wortschatz ist nicht mehr da, weil man es dort zum Teil mit dem Social Media, mit dem Handy verbinden. Und ich denke, der Wortschatz spielt so eine grosse Rolle in der Schule. Das Sprachverständnis spielt eine grosse Rolle. Und Kinder, die aus einfach gestellten Familien kommen, haben häufig den Wortschatz einfach nicht, weil man dort noch viel weniger redet daheim. Und wahrscheinlich ist es heute auch so, dass die halt noch viel mehr an den Handys hängen. Und das müsste man, also die unterschiedlichen Voraussetzungen, die müssen wir schon stärker berücksichtigen.
Und darum bist du auch dafür, dass man das Modell, wie Basel-Stadt ja macht, mit der frühen Förderung, mit der frühen Sprachförderung, ab dem Alter von 3 fängt man eigentlich schon an.
Und verpflichtend ist das dort.
Alle Dreijährigen eigentlich.
Also die es nötig haben, bei denen, wo man merkt, dass sie sprachliche Lücke haben, dass man die, sind glaube ich 3-mal in der Woche in die Sprachförderung, also in eine Spielgruppe, das finde ich sehr gut, es ist spielerisch, das finde ich sehr wichtig, es ist nicht schulisch, sondern spielerisch.
Ja.
Und wie das ist jetzt eben Bildungsgerechtigkeit, wenn man schaut, ob das etwas bringt. Und in Basel-Stadt bringt das etwas. Die werden viel besser. Und die Schwächsten, die am wenigsten gut Deutsch haben können, die profitieren am meisten von dieser frühen Sprachförderung.
Ist denn auch wissenschaftlich erwiesen, dass wenn eben schon so von klein auf der Unterschied besteht, dass dann nachher auch die Schere weiter aufgeht im Sinn von, dass es immer schwieriger wird?
Ja. Also das sagt man, darum ist der Erste, man redet immer nur, wenn es um Chancengerechtigkeit oder eben um Bildungsgerechtigkeit allgemein geht, redet man immer nur vom Übergang von der Primarie Sek 1 oder von der Sek 1 in Sek 2. Aber eigentlich der wichtigste Übergang ist eigentlich der in die Schule, weil dort der Sprachgap sich klar artikuliert und wenn man vorschulisch keine Förderung macht, tut sich der Gap immer mehr auf und zeigt sich zum Beispiel in Längsschnittstudien zeigt sich ganz klar, dass Kinder, die am Anfang schon Sprachdefizit haben, dass die durchschnittlich den Rückstand nicht aufholen, dass er eigentlich immer bleibt. Und es gibt aber eben schöne Ergebnisse, wenn man früh die Kinder fördert und schaut, ob das etwas wirkt. Also, dass es eine gute frühe Förderung ist, die nachher anschlägt eigentlich, dass die Kinder viel mehr Chancen haben, wieder bei denen, wo man einfach ein bisschen nett ist zu ihnen.
Wenn ich frühe Förderung höre, dann denke ich aber, ich denke sofort auch an frühe Chinesisch mit 4. Oder eben, dass man wirklich ganz grosse Nachhilfebeträge zahlt, dass das Kind die Gymi-Prüfung schafft. Zum Beispiel im Kanton Zürich, in den Kantonen, wo es so eine Kanti-Prüfung gibt. Das ist ja so dann die andere Seite von einer gewissen, von das Abbild von unserer Leistungsgesellschaft, dass man ja einfach eben irgendwie ganz viel Druck aufbaut, dass die Kinder zu etwas werden.
Ja.
Was ist da deine Haltung? Ja. Wie erlebst du momentan die heutige Zeit?
Also ich sage immer, wir leben in einer Demokratie und wir können die Eltern nicht zwingen oder verpflichten, ihre Kinder nicht zu fördern, also nicht in einen chinesischen Kurs zu schicken oder nicht einen Gymi-Vorbereitungskurs zu zahlen. Aber auf was wir herweisen können, ist, dass zum Beispiel ein Chinesischkurs oder ein Englischkurs alleine relativ wenig bringt. Also wir sehen aus vielen Studien, dass sich der Vorsprung, den ein Kind hat, wenn es einfach in einen Kurs geht und wenn es nicht daheim auch zum Beispiel zweisprachig aufwächst, das ist dann etwas anderes, dass der Vorsprung verpufft. Und das Zweite, wo ich einfach zu bedenken geben, wenn sich Eltern überlegen, ihr Kind ins Gymi zu schicken und eben so in einen Vorbereitungskurs oder eben in einen Kurs, der dann auch noch anhaltet, wenn das Kind in der Probezeit ist. Das ist ja auch sehr verbreitet, dass man sagt, es ist nicht nur, bis es drinnen ist, sondern es muss nachher drinnen bleiben und darum tut man die Kurs verlängern. Dass man muss überlegen, ob das Kind das mag tragen, also, weil das sind viele Kinder, die Hochleistungen erbringen müssen, also die müssen Aufgaben machen, die müssen in die Kurs am Wochenende, die machen vielleicht daneben noch Sport oder noch andere Sachen, dass man auch müsste darauf schauen, wie ausgewogen das Kind auch noch leben kann und wie es ihm psychisch geht. Das finde ich sehr wichtig. Ich finde es aber nicht in erster Linie den Eltern ihr Problem, sondern ich finde es eigentlich das Problem vom Kanton Zürich, dass sie so ein System haben, wo man eigentlich nicht kann, also das hat jemand gesagt, übrigens in unserer Veranstaltung hat jemand gesagt, an der Gymnasiumsprüfung im Kanton Zürich kommen die Aufgaben, die man in der Schule gar nicht durchgenommen hat. Das ist ein anderer Typ Aufgaben und darum müssen wir in solche Vorbereitungskurse, um diesen Typ Aufgaben überhaupt kennenzulernen. Mhm. Und das finde ich einfach sehr diskutabel. Und dass eben Eltern nachher die Vorbereitungskurse wählen, hat eben auch mit diesen Ansprüchen zu tun, dass es nicht nur am Grütz liegt, wo ein Kind hat, oder am Grips, das ist noch der bessere Ausdruck, der Grütz, am Grips liegt, sondern eben auch an diesen spezifischen Aufgabenprofil.
Ja, auf das will ich auch ein bisschen raus. Auf den Leistungsdruck, den wir als Gesellschaft irgendwie haben, gerade in der Schweiz, wo es irgendwie ja auch um Diplom sammeln geht und Abschlüsse vorweisen. Und ich glaube, ich habe schon im Zusammenhang mit dir auch schon von dieser Hochleistungsgesellschaft gelesen. Dort hast du eine dezidierte Haltung und ich mag mich erinnern an ein Interview, das du mal gegeben hast, wo man dich gefragt hat, wie erziehen wir unsere Kinder richtig? Weil ich kann mir auch vorstellen, dass das eine Überforderung ist für Eltern, die nicht so genau teilweise wissen. Ja, also die Nachbarin macht es so und der Nachbar macht es so mit dem Kind. Vielleicht sollten wir auch mal irgendein fördern oder was auch immer. Und da hast du gesagt, die richtige Erziehungsmethode ist, werden sie fauler.
Mhm. Ja. Ja.
Was meinst du mit dem?
Also, ich glaube, da habe ich wahrscheinlich so ein bisschen, ein bisschen übertrieben, weil das in den Medien gehört wird, wenn man sagt, werden sie fauler. Ich meine aber, eher werden sie ein bisschen nachgiebiger, schauen sie eher auf die Persönlichkeit des Kindes und was, für was es sich das Kind interessiert und schauen sie weniger auf die Nachbarn. Es ist in der Tat so, es gibt vom Georg Simmel, das ist ein bekannter Soziologe gewesen, der hat immer vom sozialen Nachbarn gesprochen. Und der soziale Nachbar ist in den letzten, ich sage jetzt einmal 20 Jahren, ist viel bedeutsamer geworden. Also in dem Quartier, wo du wohnst, und du schaust genau, was macht jetzt der Nachbar, der in einem ähnlichen Häuschen wohnt wie mir, wo auch zwei Autos hat, wo auch Akademiker sind, oder was macht die Expat-Familie, oder, die auf der anderen Seite wohnt. Und der soziale Nachbar ist einfach eine Messlatte geworden. Also wenn du siehst, was die Kinder können, oder in welchem Sport, wie gut sie im Sport sind, wie gut dass sie in der Musik sind. Das ist auch so ein bisschen der Neoliberalismus, dass man heute sagt, jede Familie ist eigentlich für ihre Kinder verantwortlich. Es gibt kein Schicksal mehr. Oder? Du kannst das Kind formen und du musst es auch formen. Du musst die Chancen packen. Und dann gibt es einfach den Wettbewerb, auch der Status, der eine Rolle spielt. Und ich denke, auf jeden Fall, es ist nicht einfach nur die Schule. Also die Eltern sagen häufig, also an meinem Referat, sagen viele Eltern immer, die Schule macht den Leistungsdruck. Und wenn es an diesen Referaten noch Lehrerinnen und Lehrer dabei hat, ist mir schon manchmal passiert, dann sagen die Lehrerinnen und Lehrer, nein, der Eltern, der macht den Leistungsdruck. Also es ist sehr schwierig zu sagen, es gibt wahrscheinlich nicht Huhn oder Ei, aber ich denke, das ist einfach so eine multifunktionale oder eine multiperspektivische Angelegenheit. Mhm. Aber dass ein Leistungsdruck entstanden ist, das hat auch unter anderem mit der Akademisierung zu tun von unserer Gesellschaft. Du brauchst heute für sehr viele Prüfungen Matur. Früher, ich habe eigentlich keine Matura gemacht, ich bin ins Lehrersemi. Als Kindergärtnerin bist du früher ins Kindergartensemi. Heute musst du eine Matura haben. Gesundheitsberuf, Hebamme verlangt eine Matura.
Und ich mag mich noch erinnern, wo das eingeführt worden ist, vom Semi an PH. Und dann haben wir, ich mag mich auch noch erinnern, was wir dir gesagt haben. Wir haben gesagt, der Beruf kommt einen grösseren Wert über in der Gesellschaft.
Ja.
Und das ist ja dann dort schon ein Denkfehler passiert, weil ist denn das andere nicht wertvoll gewesen?
Ja, man hat einfach das Gefühl gehabt, die LehrerInnen, die können ihr Wissensfundament ein bisschen stärken, was sie wir sind ja vor allem sehr stark auch praktisch ausgebildet worden. Und man hat das Gefühl gehabt, die sind zum Teil zu starke PraktikerInnen.
Mhm.
Und mit der Aufwertung von der PHs hat man die Wissensbasis gestärkt. Und PHs haben heute sehr einen guten Ruf in der Regel. Aber es gibt eben auch Vorwürfe, dass man sagt, sie werden zu wenig auf Praxis vorbereitet. Oder sagen Studierende zum Teil selber, ich kann es zu wenig beurteilen, aber ich will einfach sagen, dass diese Akademisierung, dass die eben auch die Eltern hellhörig macht, dass sie selber in ihren Berufen auch sehen. Zum Beispiel hat mir eine gesagt, wo beim Bund arbeitet, in einer Leitungsfunktion, und die hat ein universitäres Studium, aber keine DIS. Und dann hat man Leute angestellt, also wo ihre zugeordnet waren, also unter ihre, die für sie gearbeitet haben, und die haben eine DIS gehabt, oder? Und sie nicht.
Mhm.
Und dann hat sie nachher müssen sich entscheiden, was sie macht. Sie hat entweder, ich weiss jetzt nicht genau, ob sie dies gemacht hat oder nicht, aber das ist eben auch die Akademisierung, wenn jemand mit einer DIS kommt und du selber hast ja keine und bist aber Chefin, ist das ein klarer Fall, dass du dich irgendwie musst akademisch weiterbilden. Und das merken eben, das habe ich vorher sagen vorher, das merken die Eltern selber, dass es einfach so eine Hierarchie gibt, eine Drucksituation gibt. Und darum ist es noch immer verständlich, dass die Eltern das Beste wollen für ihre Kinder. Absolut. Und viele Eltern meinen, das ist klar, eine akademische Ausbildung ist das Beste. Nur jetzt gibt es ja plötzlich so einen Akademikerüberfluss im Moment.
Mhm.
Und die KI, wahrscheinlich für viele Berufe ein bisschen Herausforderung wird. Und ich denke, dass gerade handwerkliche Berufslehren, wo nicht so von der KI abhängig sind, wo Kundenkontakt haben, wo man nicht so kann, technisch aufdatieren, dass es vielleicht eine Veränderung gibt in der Einschätzung von diesen Wertungen.
Würdest du sagen, dass man unsere Wertvorstellung sich wird verschieben in den nächsten paar Jahren, weil die künstliche Intelligenz sehr viele Jobs, wie wir sie heute kennen, obsolet machen oder so? Oder anders?
Ich meine,
gerade das Jus-Studium zum Beispiel, das wird sich verändern.
Ja. Ich kann mir das gut vorstellen. Andererseits, wenn du in der Berufslehre, ist ja vielleicht der Beruf, wo am meisten die Berufslehre, die wahrscheinlich sehr stark die KI merkt, das ist das KV, oder? Aber das ist nach wie vor ein unglaublicher Run auf das KV.
Mhm.
Und ich frage mich, warum, ob das die jungen Menschen einfach anders einschätzen oder ob sie sagen, ja, ich schaue dann später, tue ich mich halt umschulen oder mache so irgendetwas. Aber ich denke, ich kann mir schon vorstellen, dass das eine Änderung wird geben. Was ich mich aber frage, ist, ob es auch eine Änderung vom Renommee gibt, vom Prestige gibt. Ja. Also wenn du schaust auf den Bau, also ein Maurer hat die einen guten Lohn, man sucht Maurer, aber es ist ein Beruf, der schwierige Hände macht, der dreckige Hände macht, wo du im Übergewändli bist, wo du draussen arbeiten musst. Maurer werden ist ein Beruf, der nicht ein gutes Image hat. Oder? Und das müsste sich ja dann auch ändern. Nicht nur, dass man merkt, KI und so weiter, sondern dass das Image vom Beruf, gerade von Handwerksberufen, wo eben dreckige Hände machen. Mhm. Gut, es gibt eine Ausnahme, wenn es um Auto geht. Ich glaube, dort sind dreckige Hände sind ein Prestige, oder? Mhm. Also, habe ich den Eindruck, oder habe ich schon gehört, oder, dass im Auto, wenn du irgendwie im Automobilbereich einen Beruf hast, sieht es wahrscheinlich anders
aus. Aber auch dort findet ja gleichzeitig, also auch beim Maurer und auch bei der Automechanikerin findet die Akademisierung statt, weil man ja dann ein BM macht, weil man dann auch noch weiterführende Fachhochschulen besucht. Findest du, man müsste grundlegend über das diskutieren? Also, dass wir überschätzen mehr Bildung?
Nein, ich würde schon sagen, die Anforderungen sind generell gestiegen. Das ist ganz klar. Dass man heute wahrscheinlich Bereitschaft muss haben, sich irgendwie weiterzubilden. Das gilt sicher auch für Absolventinnen und Absolventen von der Realschule, Sek. 10. Nur haben die zum Teil eben verdeckte Begabungen, die man gar nicht sieht, die sich erst in der Berufslehre zeigen. Aber ich glaube, dass der Trend zu stark einseitig Richtung Fachhochschule geht. Also man sagt, du kannst, mach doch eine Berufslehre, du kannst dann immer noch ab Fachhochschule, oder? Mhm. Und wenn man das so leichtfüßig sagt, ist ja da dahinter immer die Idee versteckt, es ist eben doch die Akademie, die zählt. Mhm. Und Berufslehre zählt nur, weil du nachher an die Fachhochschule gehst. Was ich kritisiere, ist, dass die höhere Berufsbildung, dass die einfach nicht den Wert hat, der ihr eigentlich würde zukommen. Also, dass du zum Beispiel, wenn du eine Lehre gemacht hast, dass du nachher Polier kannst werden, oder wenn du Malerin gewesen bist, dann wirst du Fachfrau Farbe in der höheren Berufsbildung. Und das sind dann immer noch Leute, die in der Praxis arbeiten und einfach im Beruf dann eine breitere Grundlage haben, auch in der Lage sind, selber einen Betrieb zu eröffnen. Und wenn du an eine Fachhochschule gehst, bist dann du halt meistens eben ein Weg vom Handwerk. Du hast dann einen neuen Job, sicher vielleicht sehr guter Job, aber du bist dann weg von dem, was wir ja eigentlich auch dringendst würden brauchen. Wir brauchen ja eigentlich auch gut ausgebildete Handwerker, die weiterhin das Handwerk können. Die KI nimmt denen auch etwas ab, zum Beispiel die Organisation, die Planung, zum Teil, wenn es um Reparaturen geht, dass man das Problem findet, aber die HandwerkerInnen müssen trotzdem in der Lage sein, mit den Händen zu arbeiten. Das wird nicht weggehen.
Aber das ist ja, also wir sind ja alle so stolz auf das duale Bildungssystem, wo wir grundsätzlich unisono alle wahnsinnig wichtig finden und einen Wert von der Schweiz. Und gleichzeitig, wenn du das so beschreibst, scheitert das aber an dieser Akademisierung?
Also ich würde schon nicht sagen, es scheitert, aber ich finde, dass es zu wenig ausgerichtet ist darauf, dass man das Handwerk, eben, ich habe es vorhin schon gesagt, dass Handwerk weiterhin ein Image hat, ein gutes Image hat oder auch ein Prestige hat, das ist von mir aus gesehen ein bisschen verloren gegangen. Und das Zweite ist, dass eben gerade mit dieser Akademisierung die Realschülerinnen und Realschüler, sage ich jetzt, oder Sek. 10, sagt man sonst in den anderen Kantonen, dass für die schwierig ist, gute Lehrstellen überzukommen. Weil wir wissen aus der TRI-Studie, das ist eine grosse Längsschnittstudie, aus dieser Studie wissen wir, dass BerufsbildnerInnen, also die, die Lehrlinge, Lernende auswählen, dass die vor allem auf den Abschluss schauen, auf den Schulabschluss schauen. Mhm. Und dass eben jemand, der mit einem Sek-C-Abschluss kommt, eher für einen anspruchsvolleren Beruf nicht gewählt wird, obwohl er oder sie vielleicht Talent hätte. Wir wissen, dass 20% der Realschülerinnen und Schüler haben bereichsspezifisch, mathematisch vor allem, manchmal auch sprachlich, aber eher mathematisch, überdurchschnittliche Begabungen. Hm. Aber sie gehen in die Real. Und die Realschülerinnen sind eher benachteiligt, weil eben die am ehesten Chancen haben, die den höchsten Schulabschluss haben. Ja. Und das ist eben auch das ist eigentlich eine Achillesferse. Das ist
eine Achillesferse. Ja. Und ich denke jetzt gerade, oder, wenn wir von A, B, C reden, dann gibt es eine Hierarchie. Es ist entweder A, wo die Guten sind, genau. und C, wo... Also würdest du sagen, dass das Bildungssystem grundsätzlich irgendwie überdenkt muss werden, jetzt gerade wenn es ganz konkret um Zeugnis geht zum Beispiel, oder wie man Sachen eben ausweist?
Also ich denke, dass wir wissen ja, dass Noten systematisch zufällig sind. Also das Noten nicht. Es kommt darauf an, eine Note gilt, ist eigentlich einigermaßen verlässlich innerhalb von einer Klasse. Also innerhalb von einer Gruppe, weil dort kann man davon ausgehen, dass sie ein bestimmtes bestimmte Bandbreite an Intelligenz oder an Fleiss und so weiter vorhanden ist. Aber Noten vergleichen aus der Klasse A mit einer Note aus einer Schule oder aus einer Klasse aus einem ganz anderen Kanton, das zieht eigentlich schon nicht mehr. Weil die Gruppen sind immer sehr unterschiedlich zusammengesetzt und eine Note ist einfach nicht etwas Objektives. Sie ist objektiv vielleicht für die Klasse, aber nicht grundsätzlich. Und dort, denke ich, müssten wir schon über Bücher und schauen, wie wir die Noten, wahrscheinlich Noten abschaffen, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass das akzeptiert würde. Aber ich kann mir vorstellen, dass Noten relativiert werden, dass sie nicht mehr das einzige Instrument sind, Mess- oder Beurteilungsinstrument, sondern dass angereichert wird durch Assessments, durch Portfolios, durch auch die überfachlichen Kompetenzen, die man muss einbeziehen muss, dass einfach ein Gesamtbild würde entstehen von einem Schüler oder von einer Schülerin und nicht nur einfach Noten. Und was ich höre, auch von meinen Mitarbeitenden, was die über ihre Kinder erzählen, dass die heimkommen und sagen, ich habe im Deutsch 4,751 oder irgend so etwas. Also es wird dann mit zwei Punkten nach dem Komma, zwei Ziffern nach dem Komma wird das ausgerechnet. Und das ist, da müssen wir uns nicht wundern, wenn die Schülerinnen und Schüler ihre intrinsische Motivation verlieren und einfach auf einen Notenschnitt schauen.
Obwohl gleichzeitig kann man ja auch, sehen wir auch Beispiele, wo sich dann so in dem Challenge-Modus wahnsinnig gern und gut irgendwie können prestieren. Also du bist ja auch jemand, der sehr diszipliniert und fleissig war und hast auch besser werden und sich selber an sich selber messen,
ja.
Oder?
Ja.
Das ist die Noten auch immer, bin ich gleich gut wie letztes Mal oder bin ich sogar ein bisschen besser geworden. Das ist ja auch wieder ein Vorteil von den Noten.
Also die Noten hat auch die Eltern sagen, viele Eltern haben Noten an sich noch gern, weil sie sagen, dann weiss ich, wo unser Kind in der Klasse steht. Oder,
ja, genau.
Das sehe ich sehr wohl, aber das Problem ist ja eigentlich, dass man nicht sollte für Noten lernen, sondern eigentlich fürs Interesse. Also das Interesse müsste eigentlich im Vordergrund stehen. Und das Notenlernen ist für die einfach, und das sind häufig Mädchen sind häufig heutzutage zumindest, sind viele Mädchen sind fleissig und eine gute Note gilt in einer Mädchengruppe als etwas Positives. Also fleissige Mädchen untereinander tun sich zum Teil auch anstacheln. Bei den Buben ist es eben häufig anders. Bei den Buben entwickeln also häufig eine Art und Weise, dass man sagt, eine gute Note ist gut, aber ohne das musst du lernen. Also, das sagst du einem Fünfer, ja, ich habe nichts gemacht, kein Streber.
Ja.
Wenn ein Streber in einer Klasse ist, wo alle anderen eigentlich locker drauf sind, ist für einen Streber sehr schwierig, weil Noten bei vielen Buben eigentlich nie die Bedeutung haben, also die motivierende Bedeutung haben, wie bei den Mädchen. Und das ist ein Phänomen, wo, glaube ich, schon einfach seit die Mädchen so stark gefördert werden, sieht man das bei den Mädchen deutlicher. Früher sind es vielleicht auch schon so gewesen, aber man hat es gar noch nicht so wahrgenommen, weil sie ja auch nicht so in die Akademie nachher eintreten sind.
Und was machen wir mit dieser Erkenntnis?
Ja, ich finde, man müsste mal die ganze Beurteilungssituation diskutieren. Also es gibt ja Kantone, wo schon jetzt, ich glaube sogar der Kanton Zürich, wenn ich mich nicht täusche, dass die einmal sehr früh die Primarschulnoten wieder einführen. Sie haben sie, glaube ich, bis zu der dritten Klasse, bin aber nicht sicher, ausgesetzt. Und jetzt führen sie sie wieder ein. Luzern aber, so viel ich informiert bin, die tun die Noten aussetzen. Und tun andere, also so, ich bin nicht genau informiert, was Luzern macht, aber ich glaube, die suchen nach anderen Modellen. Mhm. Und ich finde das eigentlich wichtig, dass man einmal sich ein bisschen würde bewegen und einmal, dass ein Diskurs gibt über die Noten und nicht nur immer das politische Hickhack, dass gewisse Parteien sagen, wir wollen endlich einmal verlässliche Noten, wir wollen wissen, woran wir sind und dass man nicht erkennt, dass Noten einfach nicht eine objektive Auskunft ist über ein Kind, was es eigentlich kann. Da müssten wir weiterdenken und auch mal über den Tellerrand schauen. Es gibt andere Länder, wo andere Systeme haben. Finnland, nordische Länder haben andere Systeme.
Was für eins? Also, was wäre dort für dich so etwas, wo man könnte mal anschauen könnte?
Also, dass dort in diesen Ländern werden, ich weiss nicht genau, was sie für Systeme haben, aber sicher nicht so Notensysteme, wie wir sie haben. Das ist einmal das Erste. Das Zweite ist, dass sie zum Beispiel jetzt gerade in fast allen nordischen Ländern, dass sie ganz anders umgehen mit Kindern, die die Sprache nicht gut können. Eben das Problem, das wir vorher diskutiert haben. Die Kinder kommen dort am Anfang, bis sie die Landessprache einigermaßen beherrschen, kommen sie in eine Einführungsklasse oder wie man dem auch sagt. Und dort lernen sie die Sprache und wenn sie die kommen sie in die normale Schule.
Ja.
Ich finde das zum Beispiel eine gute Idee, weil ich weiss von vielen Kolleginnen, die Lehrerinnen oder Lehrer sind, dass sie sagen, ich habe jetzt zwei neue Kinder bekommen, die sozusagen kein Wort Deutsch können. Und wir haben auch mit denen, die mich unterstützen, wir haben zu wenig Zeit, denen Deutsch beizubringen und sie sitzen da und verstehen eigentlich nichts.
Mhm.
Und in der Schweiz ist es mehr oder weniger verpönt, solche Klassen zu machen, weil man sagt, das ist Separation, oder? Das ist Diskriminierung. Ich finde, da müssten wir einfach auch einmal ein bisschen über die Bücher und probieren, nicht immer so schwarz und weiß zu malen, sondern schauen, was andere Länder für Erfahrungen machen. Und ich kann mir sehr wohl vorstellen, dass ein Kind, das nachher in eine Klasse kommt, in eine deutschsprachige Klasse, wo jetzt auch Deutsch kann, dass sich das ganz anders kann integrieren kann. Mhm. Und auch entfalten und eine Identität aufbauen, als wenn es eigentlich immer nichts versteht. Mhm. Und wenn es merkt, das ist auch zum Beispiel sehr wichtig für Freundschaften zu schliessen. Das vergessen wir immer, oder?
Ja.
Also wenn du die Sprache nicht kannst, Dann aber bist du ein Aussenseiter oder du tust halt mit denen dich verbandeln, wo die gleiche Sprache sprechen wie du selber.
Und das würde aber auch bedeuten, dass wir dann teilweise auch ein bisschen lockerer werden in den Jahrgängen. Also dass gewisse Klassen einfach verschiedene Jahrgänge drin haben, je nach wo man gerade steht.
Wie meinst du das jetzt? Also wenn man die Sprache lernt oder wie?
Ja, genau. Aha. Also ich rede ja aus Erfahrung, ich bin immer ein Jahr älter gewesen als die meisten, weil ich bin in die Einführungsklasse.
Bist du?
Damals in der Primarschule, ja. Ein bisschen ein Spatzender. Und habe einfach Zeit gebraucht. Und dann bin ich einfach einer von denen von den Älteren gewesen. Und dann hat es Jüngere darunter gehabt. Und teilweise bis zu 2-3 Jahren ist das auseinandergegangen, oder? Aber ich meine jetzt die Idee, dass man irgendwie zuerst mal schaut, wo steht jemand und dass man dann irgendwo durch eine altes gemischte Klasse macht, finde ich noch interessant.
Also es gibt ja Ortschaften, Schulen, die altersgemischte Klassen haben. Zum Teil sind es bewusste Entscheidung. Ja. Also es gibt so Schulen, ich will sie nur nicht nennen, weil ich nicht Werbung machen will. Aber es gibt gute Schulen, sehr gute Schulen, die das praktizieren. Und andere, die das, wie du hast vorhin gerade angetönen, die das fast mühen, damit die Schule überhaupt kann in einem Dorf erhalten bleiben. Aber das Lernen von anderen, von grösseren Lernen manchmal auch von kleineren und umgekehrt, das finde ich eigentlich gerade in Bezug auf die soziale Kompetenz, auf den Zusammenhalt, auf das Geben und Nehmen, finde ich eigentlich sehr einen schönen Gedanken.
Ich würde noch mal gerne zurückkommen, Margrit, zu dieser Diskussion, wie man grundsätzlich heutzutage mit Kind umgeht, im Sinn von der Erziehung. Du als Erziehungswissenschaftlerin, du hast auch Kind. Wie hast du erzogen? Wir würden gerne noch von dir 2-3 Tipps bekommen.
Gut, also jetzt fange ich erzähle nachher 2-3 Sachen, aber ich fange jetzt mit einem Beispiel an.
Ja.
Ich werde die meistgestellte Frage, ich habe ja viel Referat vor Eltern und es geht dann häufig fördern, fordern, überfordern oder um solche Themen. Und in der Diskussionsrunde am Schluss kommt die Frage am meisten, dass die Eltern fragen, wie können wir machen, dass unser Kind das Zimmer aufräumt.
Ich habe gerade gedacht.
Ja, und einen freien Schreibtisch hat, dass es wenigstens am freien Schreibtisch kann Aufgaben machen. Und dann muss ich immer sagen, sie, ich weiss es leider auch nicht. Das ist bei uns nicht gelungen. Also ich habe als Mutter N=2 und da müsste man vielleicht eine Erziehungsberaterin fragen, wie man das macht. Eben, solche, das ist bei uns nicht gelungen. Wir haben, wenn du fragst, wie hast du deine Kinder, wie habt ihr eure Kinder gezogen, ist es so, dass wir aus meiner Sicht heute haben wir sie sehr stark zur Selbstverantwortung erzogen. Wir sind beide relativ, also ich sowieso, mein Mann auch ein bisschen autoritär erzogen worden. Also, das hat, also ich habe noch viele Schläge bekommen und so, und er nicht, aber der Vater, wenn der Vater ein Machtwort gesprochen hat, dann hat das Machtwort gegolten. Und wir haben gefunden, wir tun unsere Kinder zur Selbstverantwortung erziehen. Dass sie möglichst früh müssen lernen, ihren Alltag zu organisieren. Sie müssen lernen, wenn sie die Hausaufgaben machen, dass sie damit das mit dem Sport können verbinden können oder die Tochter mit ihrem Ponyhof und so. Und aus dem Rückblick glaube ich heute, dass wir Kinder überfordert haben.
Weil sie zu viel Verantwortung haben müssen übernehmen.
Ja. Also die Tochter hat es die hat's eigentlich noch gut können. Und darum schaue ich heute auch so mit ein bisschen gemischtem Blick oder gemischten Gedanken an das selbstorganisierte Lernen in der Schule. Mhm. Ich glaube, wenn man Selbstorganisation will, den Kindern vermitteln, muss man das einüben. Mhm. Und man kann nicht nur einfach sagen, gell, aber du tust die jetzt schon organisieren. Du weißt, du hast noch Aufgaben und du tust dir auch Zeit nehmen und so, sondern man muss Techniken lernen. Und ich glaube, dort haben wir sie wahrscheinlich eher überfordert. Was aber sehr gut gelungen ist, ist, dass sie sich dann, vor allem als sie dann so 12, 13 geworden sind, dass sie sich wirklich gelernt haben, dass sie selbstständig geworden sind, dass sie geholfen haben daheim, also Haushalt und Kochen. Das hat wahrscheinlich auch ein bisschen damit zu tun gehabt, dass ich eben studieren und nicht mehr immer daheim war. Und das haben sie aber gern gemacht. Und das Dritte ist, das weiß ich nicht, wie wir das gemacht haben. Es sind eigentlich zwei wahnsinnig ehrliche Menschen. Also, wo ehrlich, ich meine, mit sich und der Umwelt. Also, dass sie zwei gute Menschen sind, wo integriert sind und wo Freundschaften haben und wo für andere schauen. Mhm. Es ist aber nicht so, dass sie ehrlich gewesen sind, immer uns gegenüber. Ich habe mal unseren Sohn gefragt, als er 14 war, bin ich mit ihm in den Wald und habe ihn gefragt, wie viel erzählst du uns eigentlich daheim von deinem Tag? Also was du machst? Was denkst du, was er gesagt hat?
Nicht so viel.
50%.
50?
50.
Die Hälfte.
Und das ist eben, das ist eigentlich realistisch, oder? Man meint immer,
Kinder erzählen alles.
Erzählen alles daheim. Und wenn man heute mit diesen Tracking-Uhren und mit dem Handy und so, man kann das Kind eigentlich durchgehend überwachen. Die wissen ganz genau, was sie daheim erzählen und was nicht. Ja. Und was Mama verleidet und was der Papa verleidet und mit welchem Problem sie zu wem gehen. Mhm. Das sind Kinder sehr geschickt.
Mhm. Das andere, gegenüber von dieser Selbstverantwortung, die ihr so also gefördert habt, und du hast einmal gesagt, in den 80er Jahren hat man Kinder als robust eingeschätzt.
Ja, genau.
Heute sind sie fast aus Porzellan.
Ja, genau.
Auf die andere Seite. Ja. Und der Terminus Helikoptereltern hat es wahrscheinlich in den 80er Jahren auch noch nicht gegeben.
Nein, das ist auch, wir sind, darum sage ich heute, Eltern haben heute einen schwierigen Job. Also, man darf ja nicht alles immer auf die Eltern abschieben und sagen, die schauen nicht mehr, die machen nicht mehr und so. Die haben heute einen schwierigeren Job mit der ganzen gesellschaftlichen Veränderung, mit Social Media, mit der politischen Situation, wie sie Kinder wie sie Kinder das müssen erklären und so weiter, mit den Jobs, die sie haben und auch wie einfach die gesellschaftliche Kontrolle, wie man die Eltern heute kritisiert. Zu unserer Zeit, wir haben es viel lockerer gehabt. Also, zu unserer Zeit war es wichtig, dass die Kinder am Morgen pünktlich in die Schule sind, dass sie verpflegt waren, dass sie gestrahlt sind. Und dann hat es sich aber gehabt. Also, es hat uns noch niemand gesagt, ihr müsst aber die Hausaufgaben kontrollieren, die müssen mit dem Kind lernen, die müssen es noch zusätzlich fördern. Über das hat man nicht geredet. Ich glaube, es hat schon Familien gegeben, die das gemacht haben oder das Kind nachher in eine Privatschule geschickt haben. Aber wir haben sicher einfachere Zeiten gehabt, weder Eltern heute. Also, und auch nicht der soziale Nachbar, das ist ja. So die Überwachung von den Nachbarn, das nicht, also ist mir einmal nicht in Erinnerung.
Kannst du dem von nachvollziehen, dass es Helikoptereltern gibt?
Kann ich nachvollziehen, obwohl ich finde es ein fürchterlicher Begriff.
Was heisst es eigentlich?
Es heisst, dass Eltern wie ein Helikopter ob ihren Kindern kreisen. Es gibt jetzt auch noch andere Namen, Rasenmähereltern.
Rasenmähereltern,
wo immer alles abschneiden, damit alles kontrolliert bleiben kann. Oder? Damit,
dass man nicht muss irgendwie durch höchstes Gras, also im Sinne von, dass man ein Hindernis im Weg hat.
Ich finde eigentlich eben einfach die Begriff, wie man Eltern heute charakterisiert, finde ich despektierlich, weil Eltern wollen ja nicht nur einfach von sich aus über ihrem Kind wie Helikopter kreisen, sondern es ist auch unsere Sicherheits- und Angstgesellschaft, die das erwartet, dass die Eltern Kinder unter Kontrolle haben, dass sie gehen abholen, wenn sie irgendwo an einer Veranstaltung sind, dass man sie nicht mit dem Velo heimfahren lässt. Unsere Tochter ist mit 13, 14 ist sie irgendwo an einer Party gewesen in Aarau und hat, wir haben gesagt, um 10 Uhr bist du daheim. Und dann ist sie meistens um 10:30 gekommen, aber mit dem Velo. Man hat sie dort noch allein gelassen. Und man ist nicht beschuldigt worden. Man sei jetzt eine Rabenmutter oder ein Rabenvater. Aber das ist dort eben, wie du vorher gesagt hast, das sind widerstandsfähige Kinder gewesen, die etwas vertreibt haben. Und heute erwartet man von den Eltern, dass sie wissen, wo ihre Kinder sind, dass sie die Kinder beschützen, behüten, kontrollieren und auch eine bedürfnisorientierte Erziehung pflegen. Oder das ist heute ein grosses Wort, bedürfnisorientierte Erziehung.
Was heisst das?
Bedürfnisorientierte Erziehung heisst, dass du eigentlich das Kind, also ich tue es jetzt ein bisschen überspitzen, im Mittelpunkt stellst, dass du dich an seinen Bedürfnissen orientierst, dass du möglichst nichts machst, wo ihn sie zu vielleicht kränkt, dass du schaust, dass es gesund ist, aber dann kochst du eben das, was er es will, oder? Weil es wird dann nur das gekocht, was zwar gesund ist, was er es aber will. Das Kind entscheidet, woher er das mit Ferien geht. Sogar weiss ich aus der Automobilbranche, dass Kinder mitbestimmen, dass die Reklamen zum Teil auch auf Kinder ausgerichtet werden, was für ein Auto das man kauft.
Nein.
Ja, ja, musst du mal achten bei der Autoreklame. Das sind häufig Kinder, die eine bestimmte Rolle spielen, wenn es um ein Familienauto geht. Das ist bedürfnisorientierte Erziehung, ist auch heute eigentlich so, dass Eltern häufig ihre Bedürfnisse hinten anstellen und sagen, wir leben jetzt, wir wollen das Beste für unser Kind und wir schauen, dass es unserem Kind gut geht. Sie räumen die Tür den Weg räumen, was es gibt. Sie verteidigen in der Schule das Kind. Ich habe es auch immer an der Uni gemerkt, dass Eltern auch an der Uni noch von 23-jährigen Söhnen und Töchtern, dass sie sich melden. Und,
nicht, die Eltern von 23-Jährigen?
Ja, ja, ja. Ja.
Kind, Studierende ja. Melden
und
sich bei dir als
auch,
Professorin.
Die kommen dann auch an erstsemestrigen Tagen sich informieren. Oder zum Beispiel, wenn es um irgendeine Note gegangen ist, eine Beurteilung in einer Prüfung, in einem Leistungsnachweis, dass der Vater, oder meistens dann läutet der Vater an und sagt, er will da Einsicht und so, aber es kommt nicht der Student oder die Studentin selber. Also häufig kommen dann die Eltern.
Was macht das mit den Kindern? Was macht das mit?
Die haben das eigentlich häufig noch gern, weil sie dann ein bisschen lockeres Leben haben. Ich habe mich erstaunt. Also ich glaube, viele würden sich ja aufregen, wenn die Mutter oder der Vater mit in den erstsemestrigen Tag an eine Veranstaltung kommt und wenn die Mutter dann immer aufstreckt und Fragen stellt.
Mhm.
Und Tochter und noch aufschreibt. Und die Tochter sitzt nebendran oder der Sohn und die haben noch Freude, wenn sie nicht selber Fragen stellen. Also ich glaube, es ist aber auch so, dass heute grundsätzlich ist natürlich viel eine innigere Beziehung zwischen Eltern und Kindern.
Was ja mega schön ist.
Was eigentlich sehr schön ist, weil wir haben eindeutig eine autoritäre Beziehung gehabt, auch eine strafende, eine angstmachende Beziehung gehabt. Und heute ist es viel inniger und das ist schön, aber ich denke, zum Teil ist es einfach auch eine Überbehütung, ist vielleicht ein bisschen der falsche Ausdruck, aber es ist eine Überfürsorge, also dass man probiert, ihnen alles zu erleichtern. Oder? Und wir wissen ja alle, dass wir eigentlich zu dem geworden sind, wo wir heute sind, auch weil wir Schwierigkeiten müssen überwinden müssen. Oder zum Beispiel eben, weil wir auch irgendwann mal gescheitert sind oder weil wir selber sich muss beim Nachbarn entschuldigen, wenn man mit dem Ball eine Scheibe eingeschlagen hat. Ich weiss noch, wenn ich selber musste gehen rufen, oder? Und sagen, tut mir leid. Und heute machen das die Eltern. Oder?
du hast extra, oder ihr habt extra auch das Scheitern gefördert. Also der Sohn hat sich ins Fußballtraining und dort hat es geheißen, wenn er,
ja.
wenn er irgendetwas vergisst.
Wenn er die Stulpe, also es hat geheißen, wenn man die Stulpe vergisst, tut man am Sonntag nicht spielen.
Mhm.
Und er war ein Träumer und hat die Stulpe immer vergessen und ich habe sie immer nachher noch in die Sporttasche gepackt und irgendeinmal haben wir ein Votum gehabt und gesagt, so, und jetzt noch zweimal und dann machst du es allein. Und dann hätte er es allein machen und beim ersten Mal hat er sie wieder nicht bei sich gehabt und hat nicht gespielt am Sonntag.
Ja.
Und das ist für mich vor allem ist ganz schwierig gewesen. Ich habe mich natürlich schuldig gefühlt, weil er ist dann...
Du hast es gewusst?
Ich habe es gewusst, jetzt läuft er rein. Und so, das war ein katastrophales Wochenende, ich mag mich noch erinnern, der hat nur gebrüllt, weil er nicht konnte spielen. Und er war ein guter Shooter, wirklich ein Verteidiger. Und, aber der hat nachher nie mehr die Stulpe vergessen. Und ich sage jeweils an meinem Referat, wenn man Regeln einführt oder Normen einführt oder das mit den Kindern bespricht und die Kinder sagen, ja, das machen wir so. Und dann werden die Regeln oder Normen nicht eingehalten, dann ist das Schwierigste, dass man sie durchzieht. Oder?
Ja.
Weil meistens getraut man sich nachher nicht, wenn das Kind unglücklich ist und sagt, oh nein, also komm, wir lassen es, oder? Aber dort, das Stolpenbeispiel ist wirklich eine sehr schwierige Situation gewesen, aber er hat dort etwas gelernt. Und darum sage ich mir, also die Strafe gilt ja heute als böses Wort. Und Strafe darfst du eigentlich als Wort nicht mehr brauchen. Aber man darf noch sagen Regeln oder Normen. Und ich finde gewisse Regeln, die man aber nachher muss durchziehen muss, das finde ich wichtig. Und wenn man die nämlich immer nicht einhaltet, weil man sagt, sonst hat mein Kind einen psychischen Schaden, oder? Dann kommt es zwar eigentlich kein psychischer Schaden über, aber es spürt, dass es die Eltern kann man Finger wickeln, oder? Und das ist etwas Schwieriges in der Erziehung, dass man probiert, konsequent zu bleiben, einmal möglichst hin und wieder, oder ein bisschen mehr als hin und wieder.
Hast du Grosskind?
Halb. Also unsere Tochter hat einen Partner mit 3 Kindern.
Mhm.
Und dort sehe ich auch ein bisschen drin, wie unsere Tochter ist ziemlich konsequent. Also wenn die Kinder bei ihnen sind, sie leben in einem Haus, wo die Mutter auch, die leibliche Mutter auch drin wohnt. Unsere Tochter ist ziemlich konsequent. Und ihr Partner, das ist ganz ein Liebe, oder? Also der sagt immer zuerst nein, wenn es um, darf ich das Handy haben, eine Stunde, dann sagt er immer zuerst nein. Und nachher wickeln sie um einen Finger und am Schluss haben sie das, oder?
Bist du eine von diesen Grossmüttern, in dem Fall, wo den eigenen Kindern Tipps gibt, wie man richtig erzieht?
Auf keinen Fall. Würde ich nie machen. Unsere Kinder haben auch überhaupt nicht vertraut, wenn ich ihnen wollte, Tipps geben, wie man lernt, wie man Französisch Wörtli lernt, wie man das Diktat übt. Da sind sie allergisch gewesen, oder? Weil ich Lehrerin war und nachher Erziehungswissenschaften studiert habe.
Nein, ja.
Habe ich mich immer zurückgehalten. Ich finde sowieso auch selber unerbetene Tipps zu bekommen, finde ich schwierig.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Oder auch, eben, wenn du wenn du jetzt einen Sohn hast, der eine Partnerin hat und du sagst ihm, wie er die Partnerin muss behandeln, oder? Also halte ich mich sehr zurück. Also mein Mann und ich, wir beide halten uns sehr zurück. Obwohl wir natürlich auch nicht immer mit allem einverstanden sind oder Fragen hätten, die wir ihnen aber nicht stellen.
Margit, wir sind in der Schlusskurve und es ist alles nicht abgeschlossen, was wir heute besprochen haben. Ich hätte jetzt noch 100 Fragen auf all die Themen, die wir angeschnitten haben, weil es ist so hoch faszinierend, was das Gebiet auch alles ausmacht. Wo steht die Erziehungswissenschaft im Moment? Im Sinne von, wo stehen wir im Jahr 2026?
Die Erziehungswissenschaften haben eine grosse eine Bedeutungszunahme erfahren in den letzten 20 Jahren. Als ich Professorin geworden bin, ist die Erziehungswissenschaft also ein bisschen ein Nischenprodukt gewesen eigentlich. Und dann ist vor gut 20 Jahren ist Bildung ist in den Medien plötzlich so, seit den PISA-Studien eigentlich, ist Bildung plötzlich in den Medien gewesen. Und wenn du schaust, Bildung, Schule, Lehrerinnen, einfach all diese Bereiche spielen eine grosse Rolle. Mhm. Also, und ich denke, die Erziehungswissenschaft ist an sich heute auf einem höheren Niveau, was wissenschaftliche Qualität bedeutet, was Relevanz bedeutet. Wir haben an und für sich einen guten Nachwuchs. Was ich immer ein bisschen kritisiere, und das habe ich bei allen meinen Doktoranden und meinen Mitarbeitenden immer wieder gesagt und plädiert dafür, dass wir mehr zum Elfenbeinturm müssen. Ja. Also, dass wir einfach zu fest in der Wissenschaft selber sind und wir zum Teil zu wenig in der Lage sind oder uns zu wenig Mühe geben, wenn wir Erkenntnisse haben, Forschungserkenntnis, dass wir die so formulieren und aufschreiben, dass sie die Normalbürgerin oder der Normalbürger versteht. Und wir beklagen uns dann immer, dass unser Wissen nicht gehört wird. Oder? Aber ich glaube, es hängt eben auch daran, dass man muss lernen, als Erziehungswissenschaftlerin lernen, eine Sprache zu nutzen, die angemessen ist, würde ich sagen.
Mhm. Aber eben das Problem klar beschreibt.
Das Problem klar beschreibt und auch mit der Politik in Kontakt kommt. Ja. Also das finde ich eben sehr wichtig. Und dass man, wenn man mit der Politik in Kontakt kommt und auch merkt, was sie für Fragen haben, dann kann man sich ja auch, wenn man jetzt ein Forschungsprojekt durchführt, kann man ja auch solche Fragen aufnehmen. Ja. Mhm. Und Politik, glaube ich, ist durchaus interessiert an den wissenschaftlichen Ergebnissen. Aber sie müssen dann auch irgendwo ihre Fragen betreffen oder einen Nutzen haben für sie. Aber es gibt also auch das, was ich manchmal gesehen habe, dass dann das, was man macht und schreibt, dass dann das gleich in der Schublade verschwindet.
Welches Thema, ohne jetzt da ein grosses Fass aufzuziehen zum Schluss, aber welches Thema findest du, ist eigentlich wissenschaftlich schon lange klar und erwiesen und irgendwie schaffen wir es dort nicht, das in Politik und dann eben in die Gesellschaft zu transferieren.
Also das, was wir eigentlich heute besprochen haben, dass Bildungsgerechtigkeit, Chancengerechtigkeit klar in der Schweiz. Schweiz ist ein Land, wo eine ganz grosse, wo die soziale Herkunft eine grosse Rolle spielt. Viel die grössere Rolle als in den nordischen Ländern, als in Kanada beispielsweise. Und da wissen wir so viel. Und ich verwundere mich immer, warum das Politik nicht mehr bewegt. Dass man einfach sagt, oder es gibt solche, die behaupten, nein, eben jeder ist des eigenen Glückes Schmied. Du musst eben nur wählen und nachher geht's. Und das dort kommen wir nicht vorwärts. Aber wir wissen seit 20 Jahren, dass, oder noch mehr, wir haben so viele Studien, die das zeigen. Das finde ich eigentlich ein Armutszeugnis für die Schweiz, dass wir da auch, es sind ja nicht nur bestimmte Parteien, sondern ich finde, alle Parteien sind irgendwie so zurückhaltend und es hat niemand Pfupf in dem Bereich.
Ich weiss, du bist gerade an zwei Forschungsprojekten und meine Abschlussfrage ist immer, wem oder was widmest du deine Zeit in den nächsten paar Wochen, Monaten?
Also, das erste ist der Podcast, der jetzt im Juni wieder anfängt. Da mache ich jetzt ganz ein neues Konzept mit zwei ModeratorInnen. Mm. Aber Namen sage ich noch nicht, die sind sonst noch nicht draussen.
Mm-hmm. Aber es ist ein Podcast, wo es um
Education to go heisst er. Also es geht um Bildungsthemen, auch Erziehungsthemen von klein bis spät, also von der Frühförderung bis Berufsbildung oder noch später. Das ist etwas, wo ich jetzt dran bin. Und dann ist das Zweite, dass ich ein Projekt habe, das Scheitern betrifft. Scheitern im Bildungssystem, vom Bildungssystem, von den Schulen, von den Lehrerinnen und Lehrern, von den Kindern. Und dass man das Scheitern einfach bis jetzt nicht zu einem pädagogisch wichtigen Thema gemacht haben, sondern wir tun es verdrängen. Ja. Also mach keinen Fehler,
ja.
Oder? Ja, keinen Fehler machen, dann ist man gut. Und dabei hat Scheitern ist eigentlich sehr ein wichtiger Faktor. Und Bildung, wo sich wo das Scheitern verbietet, Fehler verbietet, die schürt eher Angst.
Mhm.
Und das ist das Erste. Und das Zweite, das ist das Thema, wo mich jetzt gerade aufgrund von unseren Studien, die wir gemacht haben, in der Berufsbildung, dass ich sehe, dass es sehr viele unterschiedliche Typen gibt, wie sie integriert sind. Und ich tue mich jetzt dann auch den Aussenseiter widmen. Also vom stillen Träumer, jungen Mensch, bis zu der hochbegabten jungen Frau oder zum unangepassten Nerd, beispielsweise. Und Aussenseiter ist ein Thema, wo man immer meint, die Kinder sind halt komisch oder die jungen Menschen sind komisch. Und ich würde aber eine andere These vertreten, nämlich die These, dass unser System, Gesellschaftssystem, Bildungssystem, Aussenseiter macht oder kreiert. Und dass das nicht einfach nur eine genetische Komponente ist und dass man sagt, ja, der ist ein bisschen anders, sondern dass man Aussenseiter macht oder zu wenig macht dafür, dass sie sozial integriert sind.
Margit Stamm, alles Gute und danke vielmals für das inspirierende Gespräch.
Merci vielmals.
Merci euch fürs Zuhören. Schön, dass ihr dran geblieben bis zum Schluss. Und ich hoffe, ihr könnt irgendetwas mitnehmen. Für mich ist es dann ein gelungenes Gespräch, wenn ihr als Zuhörerinnen und Zuhörer eine Erkenntnis habt, einen Gedanken oder vielleicht eine Emotion nach dem Gespräch. Wenn euch der Podcast gefällt, dann freut es mich mega. Und dann könnt ihr ja, wenn ihr wollt, auf Folgen drücken oder auf Abonnieren, sodass ihr keine Folge mehr verpasst. Widmerei, das ist ein Podcast in der Zusammenarbeit mit CA Media. Redaktion Selina Urech, mein Name ist Dominik Widmer und ich wünsche euch einen guten Tag, eine gute Nacht und freue mich, wenn ihr auch nächste Woche wieder hört. Habt eine gute Zeit.